Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Borussia Mönchengladbach kann doch noch gewinnen. 3:1 Sieg am Mittellandkanal gegen den VfL Wolfsburg und das sogar nach Rückstand. Ein ja nicht alltäglicher Erfolg, ein unverhoffter Sieg auch so ein bisschen, aber deshalb auch umso schöner und die Erleichterung, sie war groß und sie ist auch heute einen Tag später immer noch groß, auch hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin und grüße Fabian, hi.
Ja, grüß dich Kevin. Jetzt haben wir so oft darüber debattiert, wann Borussia es denn wohl endlich mal wieder schafft, auch einen emotionalen Sieg einzufahren, auswärts, so viele Kilometer jetzt hinter uns. Wir haben es in den letzten Folgen schon mal angesprochen, dass wir letzte Saison nicht in Hoffenheim waren, diese Saison nicht in Bochum und es entsprechend schon lange her ist, dass wir auf einen Auswärtssieg gewartet haben. Es war in Fürth damals in der Bundesliga und jetzt war es endlich wieder soweit. Ja, wirklich großartig, hat sich gut angefühlt und war, ja, wie du es gesagt hast, einfach ganz, ganz wichtig, um jetzt einigermaßen entspannter wieder in die letzten Spiele zu gehen.
Und dieser Sonntag war schon erschreckend perfekt gelaufen von Anfang an. Also wir sind erstmal mit dem Auto hingefahren worden sozusagen, zurück dann mit dem Zug und dieser tolle Auftritt von Borussia beziehungsweise einfach dieser emotionale und auch verdiente Sieg und dieser wichtige Erfolg. Und danach die Zugfahrt war insofern auch perfekt, als dass ja wirklich alles funktionierte. Selbst im Bordbistro gab es alles an Sachen, die da auf der Karte stehen. Unfassbar, selbst der Zapfhahn war noch nicht abgedreht. Also das war wirklich ein selten kurioser Tag fast schon, möchte ich meinen, gerade bei unserer Bilanz in Sachen Auswärtsfahrten, wo ja doch irgendwas immer schief gegangen ist in letzter Zeit. Gestern hat uns die Mannschaft nicht enttäuscht und auch die Deutsche Bahn nicht. Was will man mehr?
Absolut richtig. Selbst der Zugchef hat alle Fans von Borussia am Ende nochmal begrüßt und den 3:1-Sieg entsprechend gefeiert. Also rundum gelungener Tag. Ja, und auch eben wichtig, dass Borussia es mal wieder geschafft hat, nach einem Rückstand auch noch zurückzukommen, dann zu gewinnen. Das letzte Spiel, ja, bei dem man nach Rückstand gewonnen hat, ist wahrscheinlich auch schon ein paar Tage her.
Ganz genau, das ist es. Und zwar, das kann ich jetzt auch schon mal vorne weggreifen. Ich habe noch so ein paar andere Statistiken, aber die werfe ich jetzt schon mal herein. Es war tatsächlich der erste Spieltag der vergangenen Saison gegen die TSG Hoffenheim, also das Debüt von Daniel Farke, 1:0 hinten gelegen und 3:1 gewonnen, genauso wie jetzt in Wolfsburg. Kommen wir jetzt zur Spielanalyse. Erstmal lohnt natürlich wie fast immer, es gibt ja eigentlich gar kein Spiel, wo die Formation stehen bleibt, wo die Startelf stehen bleibt und jetzt erst recht nicht. Nach diesem desaströsen 0:3 gegen Freiburg hat Gerardo Seoane 5-mal gewechselt. Wöber, Friedrich, Leiner, Ngumu und Alassane Plea für Skelly, Neuhaus, Reitz, Hack und Jordan. Es war ein 3-4-3 letztendlich mit Itakura auf der Doppel-6 neben Weigel und das hatten wir ja wirklich bei der Vielzahl an möglichen Besetzungen in dieser Saison dann doch noch nicht.
Nee, das hatten wir noch nicht. Das hatten wir auch so nicht erwartet. So ehrlich muss man ja jetzt auch sein. Als ich das gesehen habe, war meine erste Reaktion, oh, wir haben verstanden, dass wir im Abstiegskampf angekommen sind. Also diese defensive Viererkette vor der letzten Dreierkette war ja wirklich schon sehr, sehr defensiv. Und im Nachhinein muss man sagen, der Trainer hatte recht. Das war vielleicht die richtige Entscheidung, der richtige Schachzug, insbesondere Itakura da auf die 6 zu ziehen. Sonst kommt er wahrscheinlich gar nicht in die Position, aus der er dann auch das 1:1 macht. Wunderbar. Also unerwartet, aber ich finde die richtige Aufstellung zur richtigen Zeit.
Ja, es waren ja wirklich 8 defensiv denkende Spieler in der Startformation. Mal abgesehen jetzt von dem Offensivtrio Plea, Honora, Ngumu, was ja auch gut harmoniert hat, was gut gespielt hat, war es wirklich eine abstiegskampfwürdige Aufstellung. Also man hat verstanden, vielleicht man hat auch deshalb verstanden, weil eben die Ergebnisse am Vortag so gelaufen sind, wie sie gelaufen waren. Mainz schlägt Darmstadt, kommt dementsprechend um 3 Zähler ran und auch die Kölner schlagen Bochum, wenngleich natürlich unter höchst dramatischen Umständen und trotzdem, ich habe mich schon sehr gewundert über diesen Defätismus am Samstagnachmittag. Wir hatten ja die Partie in Wolfsburg noch gar nicht gespielt und wir wurden so viel stärker in den Abstiegskampf herein beschworen, fast schon von einem Teil der Fanschaft, gerade in Twitter, dass es mir doch sauer aufstieß. Also den ein oder anderen Kommentar fand ich echt dermaßen drüber, weil wir haben jetzt halt auch in Wolfsburg gespielt und das ist eine Mannschaft, die sich mit ähnlichen Problemen herum schlägt in dieser Spielzeit und das sollte sich ja dann auch im Spiel bewahrheiten. Aber wie war so dein Eindruck, gerade mit Blick jetzt auf den Samstag und diesem Kölner Last-Minute-Erfolg? Warst du jetzt deutlich besorgter als vorher oder hast du eigentlich damit gerechnet, dass wir dann mit nur 5 Zählern Vorsprung eben auf die Abstiegszone ohnehin nach Wolfsburg fahren müssen?
Ja, damit habe ich schon gerechnet. Ich denke, damit musste man ja auch quasi rechnen nach dem letzten Wochenende. Besorgt war ich schon, das muss man auch sagen. Also ich glaube, das ging uns beiden ähnlich. Wir sind schon mit einer gewissen Sorge da nach Wolfsburg gefahren. Wir haben auch im Vorfeld darüber spekuliert, dass man ja vielleicht einen Punkt mitnehmen kann in Wolfsburg, um sich dann eben vielleicht mit ein paar Punktgewinnen auch zu retten. Ja, und haben dann mal die theoretische Möglichkeit in den Raum geworfen, dass man das Spiel ja auch gewinnen könnte. So recht dran glauben wollte keiner, aber die Mannschaft hat's geschafft. Und wie ich finde, eben auch völlig zu Recht letztlich. Und das war ein unglaublich wichtiges Signal im Abstiegskampf. Ich glaube, das war gestern von vielen, vielen Seiten ein Signal. Das war ein Signal vom Trainer an die Mannschaft, dass es eben nur über defensive Kompaktheit geht, dass man auch die Erfolge feiert, jetzt gerade im Abstiegskampf, dass man sich in alles reinwirft, was kommt. Ich habe viele gute und energische Zweikämpfe gestern gesehen. Also auch von den Spielern finde ich ein abstiegskampfwürdiges Spiel und aber auch von den Fans. Also gerade die Stimmung in den ersten 7 Minuten war fantastisch, wie ich fand. Das 0:1 war ein leichter Stimmungskiller. Danach war die Stimmung, würde ich sagen, erstmal noch gut soweit, den Umständen entsprechend eben. Aber gerade die ersten 6-7 Minuten waren wirklich fantastisch und ich hoffe, dass auch das da ein bisschen dazu beigetragen hat, die Mannschaft eben auch aufzumuntern nach den schwierigen letzten Wochen.
Borussia ist ja auch gar nicht so verkehrt reingekommen. Die erste Halbchance gehörte uns, Honorar von rechts, aber Pavao Pervan hat den Schuss pariert und dann führte der erste schnelle, gute, vorgetragene Angriff von Wolfsburg zur Führung durch Riedle Baku. Ein Pass hebelt da im Prinzip unsere ganze Abwehr aus und danach hatten wir, fand ich, optisch so ein paar Vorteile und Wolfsburg hat so ein bisschen das gemacht, was es machen musste, kam dann auch zu 1-2 gefährlichen Freistoßsituationen, die wir zum Glück überstanden haben. Und zur Halbzeit fiel so unser Fazit im Block aus, das ist eine Partie, mit der du absteigen kannst. Ne? Gar nicht mal so verkehrt gespielt und trotzdem liegst du wieder hinten gegen eine Mannschaft, die auch nicht so vor Selbstvertrauen strotzt. Umso wichtiger und besser, dass es dann natürlich in der zweiten Halbzeit schnell deutlich besser lief.
Ja, genau. Und ich finde, die Mannschaft ist auch wirklich mal gut rausgekommen. Das war ja oft unser Problem, wie zu Beginn des Spiels eben, dass man immer diese frühen Gegentore sich fängt. Also ich habe jetzt gerade keine Statistik griffbereit, aber gefühlt ist Borussia ja zwischen der 1. und 10. sowie zwischen der 45. und 55. Minute die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Das ist ja wirklich auffällig und wirklich unglaublich nervig auch, dass man sich immer wieder diese frühen Gegentore fällt. Fängt umso besser, dass Borussia diesmal hellwach eben aus der Kabine gekommen ist und direkt geantwortet hat. Und dann auch 7 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit direkt den Ausgleich erzielen konnte. Durch ein Tor, was sich, glaube ich, im Block viele gewünscht haben. Wir hatten, glaube ich, vorab in dem Spiel schon 2, 3, 4 Situationen, in denen man vielleicht hätte schießen können. Auch da war dann wieder so die Stimmung, jetzt schieß doch endlich. Und Gott sei Dank hat Ko Itakura dann wirklich einfach draufgehalten und der Ball war drin. Und danach wurde es wirklich ein anderes Spiel. Danach hat man wirklich gemerkt, dass Borussia gewinnen wollte. Dann war es tatsächlich der VfL Wolfsburg, der zunehmend verunsicherter wurde.
Und es waren ja dann trotzdem nicht irgendwelche großen Megafehler von Wolfsburg, die uns dann zum Toreschießen eingeladen haben. Also gerade dieses 2-1 war ja ein super herausgespieltes Tor über viele Stationen. Luca Netz, Alassane Plea, Franck Honorat in letzter Instanz dann beteiligt mit dem perfekt getimten Pass für Nathan Gumu, der von mir auch viel gescholtene, aber in der Situation macht das sehr, sehr gut. Der Abschluss passt auch. Ich fand Pervan, ich habe es mir jetzt auch nochmal im Highlight-Clip angeschaut, der fällt da schon jetzt nicht so super schnell auf den Boden, weil so hart war der Schuss jetzt auch nicht. Aber die Distanz zwischen Schützen und Torwart war natürlich relativ gering und demzufolge Ngumu mit dem 2:1 in 6 Minuten diese Partie gedreht und danach vor allen Dingen weitergemacht. Julian Weigel habe ich mir auch direkt nach dem Tor angeschaut, wie er die Mannschaft auch beschworen hat, darauf beschworen hat, dass man sich jetzt nicht noch zum x-ten Mal wieder die Punkte vom Brot nehmen lässt. Und das wären ja dann irgendwie schon die Punkte 28 und 29 gewesen, die man nach Führung abgegeben hätte. Demzufolge hat man es endlich jetzt mal zu Ende gespielt und man musste ja auch wirklich nur noch eine richtig gefährliche Szene beim Stand von 2:1 für uns überstehen. Das war Joachim Mehle mit dem Fallrückzieher, so 5-6 Minuten vor Schluss. Davor waren wir eigentlich näher dran am 3:1, wenn ich an die Kombination Reiz auf Hack denke, dieser Chipball hinter die Kette und Hack da aus einer Abseitsverdächtigen, aber ich glaube, keiner wirklichen Abseitsposition heraus dann an die Latte köpfte. In der Phase waren wir besser und auch nach dem Mehle-Ding ging ja kein Ruck mehr durch Wolfsburg. Es waren wieder wir, die den Ball weit weg vom eigenen Tor gehalten haben und dann Schwanscherer, der, finde ich, auch gut gearbeitet hat, der auch gallig war, der wollte, der den Ball irgendwie von der Grundlinie dann 2 Minuten vor Schluss nochmal reinbringt. Auch da gehört so weit dazu. Wir haben dann auch ein bisschen Glück, dass der Ball erneut wieder abgefälscht wird, wie beim 1:1 und nur deshalb ja dann auch Reiz so perfekt auf den Fuß fällt und der macht dann das 3:1 und danach war wirklich eine super Stimmung im Block und die ganze Erleichterung war richtig spürbar und es war wirklich, ja, das ist halt dann auch ein anderer Sieg, als wenn du 8 Spieltage oder 7 Spieltage vor Schluss wie in den vergangenen beiden Spielzeiten dann irgendwo auswärts triffst und ja, alles nicht ganz so wichtig ist. Aber jetzt war es so auf Messerschneide, würden wir so richtig tief nochmal in den Abstiegskampf reingehen oder ja, schaffen wir uns womöglich den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt? Und das war so alles in diesem Tor, in diesem Moment enthalten.
Stimme ich dir voll zu. Ich fand es auch wirklich mal wieder ein ganz besonderes Spiel, ein ganz besonderer Auswärtsauftritt auch. Ich muss noch mal ganz explizit, du hast gerade auch schon diese eine Situation angesprochen, Reiz auf Hack. Am Ende ist es dann Reiz, der das Tor macht. Da muss ich an der Stelle auch einfach noch mal ansprechen, wie wichtig es auch ist, dass Alassane Player und Thomas Schwanscherer zurück sind. Die Optionen, die man da jetzt im Kader hat, wenn man alleine mal drauf schaut, wer da gestern eingewechselt wurde, Hack, Jordan, Schwanscherer, Reiz, das ist ja wirklich genau das, was uns auch so oft gefehlt hat, was uns letzte Saison immer gefehlt hat, weil wir letzte Saison einfach überhaupt nicht über den Kader verfügt haben, der diese Optionen gehabt hätte. Diese Saison hat es uns oft gefehlt aufgrund von Verletzungen. Da muss man wirklich ganz klar sagen, für Borussia ist es wirklich eine Art Lebensversicherung und zeigt einmal mehr, wie wichtig ein breiter Kader ist, dass man jetzt eben in der entscheidenden Phase auch die Spieler, ja, die 15 Top-Spieler auch alle zur Verfügung hat. Und da haben noch Kone und Neuhaus gefehlt. Das heißt, man hat wirklich, muss man am Ende sagen, 16, 17 sehr gute Spieler. Die brauchst du halt auch alle, um in der Bundesliga bestehen zu können. Da muss man wirklich auch ganz klar nochmal sagen, Kadermanagement, mir fehlt es eher daran, bei den Spielern 17 plus, wenn man denn so will, eben das, was auf der Bank sitzt, wenn wir mal 3, 4 Verletzte haben, weil genau das ist dann der Punkt, da wird es eben dünn und dann wird es auch eben in der 70. Minute dünn und das hat gestern mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, von der Bank nachlegen zu können, weil so hat Borussia aus meiner Sicht das Spiel gestern mal wieder von der Bank gewonnen, weil das, was von Wolfsburg kam, qualitativ nicht das Niveau hatte von dem, was Borussia da gestern auf den Platz bringen konnte.
Und nicht nur das, wir hatten ja erstmals bedingt eben durch die Startelf-Aufstellung von Player, hatten wir erstmals die Möglichkeit, seit fast einer gesamten Halbserie Jordan nicht von Anfang an starten zu lassen. Nichts gegen ihn. Ich bin sogar eher ein Fan, weil er hatte auch eine ziemlich gute Phase, hat den einen oder anderen irgendwie reingemurmelt und tut dir gegen bestimmte Gegner, gegen bestimmte Spielweisen auch enorm gut mit seinen Qualitäten, wenn er da mit dem Rücken zum gegnerischen Tor agiert und Bälle festmachen und ablegen kann. Aber dadurch wurde unser Spiel in den letzten Wochen auch verdammt eindimensional nach vorne. da jetzt mal etwas entgegenzusetzen, mit Alassane Plea eine ganz andere Komponente ins Spiel zu bringen und jetzt perspektivisch ja auch wieder mit Schwanzscharer auch starten zu können, weil soweit sollte der Junge dann jetzt auch wieder sein. Das tut uns enorm gut und ich würde auch da aber auch den Finger in die Kaderplanungswunde, genauso wie du es ja gemacht hast, legen, auch ganz konkret bezogen auf diese Stürmerposition. Ich fand schon mutig, erstmal mit Schwanzscharer und Jordan alleine in die Saison zu starten, weil sowas musst du immer mit einbeziehen, dass da mal jemand über Wochen nicht spielen kann. Und dann bist du verdammt nochmal sehr eindimensional aufgestellt, gerade wenn derjenige, der fehlt, Thomas Schwanzscherer ist. Weil dann hast du ja keine andere Option, als auf dieses eindimensionale Jordan-Offensivspiel zu setzen. Und ja, dann muss man sich schon fragen, ob es so sinnvoll ist, in unserer ja nicht gerade idealen Position ohne jetzt Europapokal Mehreinnahmen dann 10 Millionen, die für einen Offensivspieler zur Verfügung stehen, in einen einzigen Spieler zu legen. Nichts gegen Thomas Schwanzscherer. Ich glaube, der hat sogar einen ganz guten Track Record bislang, aber war auch saulange verletzt.
Das ist so eine Sache, die ich mir fürs nächste Jahr wünschen würde. Vielleicht etwas weniger Qualität in der absoluten Spitze. Vielleicht, wenn da der ein oder andere geht, für den wir Millionen kassieren. Aber wichtig ist, dass man den Kader in der Breite hat. Ich erinnere mich immer nur daran zurück. Ich glaube, das müsste so 2013, 2014 gewesen sein. Da hat mal Jürgen Klopp nach einem Vorbereitungsturnier, ich glaube, der Telekom Cup war es damals, ganz erstaunt über Borussia Mönchengladbach gesagt, dass er fast vom Stuhl gefallen ist, weil Gladbach hier auch in diesem Telekom Cup zwei gleichwertige Mannschaften auf den Platz gebracht hat und wirklich so einen ausgewogenen Kader hat, dass sie komplett durchwechseln können und 22 Bundesligaspieler haben. Und genau das geht uns aktuell ab. Aus meiner Sicht haben wir 17, 18, vielleicht 19 Spieler, die Bundesliga, die gutes Bundesliganiveau haben. Und dahinter wird es rapide weniger. Letztes
Jahr waren schon wohlwollend gerechnet, würde ich sagen.
Ja, genau. Letzte Saison waren es noch weniger, muss man ehrlicherweise sagen. Auch wenn wir, und das muss man auch sagen, einige Spieler dabei haben, die vielleicht sogar mehr drauf haben als in Anführungsstrichen nur Bundesliga-Niveau, die mit Sicherheit auch internationale Klasse haben. Nichtsdestotrotz hilft es dir alles nichts, wenn du in der Spitze so gut besetzt bist. Da muss man nur mal in den US-Sport schauen. Die Teams, die in der Spitze die absoluten Superstars haben, die so viel Gehalt verschlingen, dass für den Kader in der Breite kein Geld mehr bleibt, die performen eben meistens auch nicht. Und genau das ist das Problem. Ein ausgewogener Kader ist das A und O. Und wäre für mich die große Hoffnung für die nächste Saison, dass man sich dann noch etwas breiter im Kader aufstellt und auf noch mehr Rückschläge einfach reagieren kann. Das wäre vielleicht so das, was ich mir da für nächstes Jahr sehr, sehr wünschen würde.
Ja, man ist ja schon dabei, diese Unwucht so ein bisschen abzubauen, denn im vergangenen Jahr war das ja noch viel eklatanter. Auch da sicherlich, da gab es noch eigentlich sogar faktisch weniger Spieler mit so einer Bundesliga-Grundqualität. Dafür hatten wir natürlich noch absolute Peak-Spieler. Ich meine, wer uns da mindestens ein halbes Jahr beehrt hat, war einmal Jan Sommer, der so ziemlich die wenigsten Gegentore im ganzen internationalen Fußball in dieser Saison kassiert bei Inter Mailand und dort Meister werden wird. Marcus Thuram, der auch bei Inter voll performt. Jonas Hofmann, der zumindest so zu den Top 14 Spielern, würde ich sagen, bei Bayer Leverkusen zählt und deutscher Meister wird. Da hat uns ja einiges verlassen. Natürlich müssen wir selbstredend Lars Stindl erwähnen mit seiner ganzen Wertigkeit auch über den reinen Sport hinaus. Aber auch da hat er ja noch ein paar Scorer auch in seiner letzten Phase bei Borussia eingesammelt. Also dementsprechend in der absoluten Spitze hat uns einiges verlassen. Aber wir haben den Umbruch auch nur halbherzig vollzogen im letzten Sommer. Und immer, das sagen wir hier ja fast auch jede Woche und mantraartig, wir verlassen uns halt auch einfach nur auf den Sommer und der Winter existiert für uns als Transferperiode quasi gar nicht mehr. Auch das ist ja quasi eins deiner Herzensthemen, ne?
Ja, ganz genau. Aus meiner Sicht ist das eine hervorragende Möglichkeit, auch einzugreifen. Natürlich muss man immer berücksichtigen, dass ein Komplettumbau des Kaders im Winter wahrscheinlich eher weniger förderlich ist für so ein Gruppengefüge und natürlich auch für so eine Mannschaft, für den Trainer. Nichtsdestotrotz, finde ich, werden da manchmal Auch wenn der Markt etwas weniger hergibt als im Sommer, das muss man auch natürlich ganz klar sagen. Es gibt keine Spielerverträge, die auslaufen. Aber mir ist das manchmal ein wenig zu sehr abwartend. Und ich würde mir da manchmal ein bisschen mehr proaktives Handeln auch im Winter wünschen, weil der Winter ist, es kann mir niemand erzählen, dass ein Mannschaftsgefüge komplett kippt, wenn im Winter ein neuer Spieler dazukommt. Den kriegst du schon schnell integriert. Da weiß nach 3 Wochen gar keiner mehr, dass der im Winter erst dazugekommen ist. Da bin ich einfach davon überzeugt, dass das eine hervorragende Möglichkeit ist, auch zu reagieren. Wir haben es hier, glaube ich, schon mal angesprochen, was uns auch in der Vereinsgeschichte mittlerweile für hervorragende Spieler im Winter dazugekommen sind. Ja, ich glaube, da kann man schon was machen. Vielleicht auch das ein Thema, was man in Zukunft mal angehen kann, ohne, und das Verständnis habe ich natürlich auch, man kann natürlich keinen komplett Umbau des Kaders vornehmen, aber zumindest mal auf so Verletzungen reagieren. Ne? Cvancara war jetzt eben ein Beispiel, der ist jetzt mal mindestens bis zum 29. Spieltag, den haben wir ja dann nächste Woche, keine Startelf-Option. Das ist schon ein Wort, das wusste man im Winter, das war ungefähr klar. Das heißt, man hatte sich da einer Option eben im Kader schon beraubt. Und wenn man da vielleicht etwas mutiger ist, vielleicht ist es Mut, vielleicht ist es eher die Zurückhaltung des Marktes, es ist ganz klar. Das braucht man auch gar nicht beschönigen. Nichtsdestotrotz hat Eintracht Frankfurt ist auch geschafft, viele Spieler im Winter zu verpflichten. Also es ist nicht so, als würde auf dem Markt gar nichts gehen. Klar, Eintracht Frankfurt ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, die mit Kalajdzic in Schiemann verpflichtet haben, der sich gleich mal wieder langfristig verletzt hat.
Ja, und auch die Rahmenbedingungen, in denen sich die Eintracht und Borussia derzeit bewegen. Ja, vor ein paar Jahren war das auch noch anders und gerade vor Corona gänzlich anders, auch in die ganz andere Richtung. Aber trotzdem, die haben sich ja jetzt auch, ja, die beißen sich ja vielleicht auch ein bisschen. Ne? Also da hat Frankfurt einfach auch in den vergangenen Jahren viel weniger Fehler gemacht als Borussia. Aber das soll jetzt auch nicht weiter unser Thema sein. Bleiben wir noch ganz kurz in Wolfsburg. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Es war ein verdienter Sieg, ein ganz wichtiger Sieg vor allen Dingen auch, damit sich diese Befürchtung nicht bewahrheitet. Wir würden jetzt noch in so einen riesigen Negativstrudel rutschen, sprich Beispiele Werder Bremen, Eintracht Frankfurt aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die aus ähnlichen Situationen, scheinbar komfortabel wirkenden Situationen heraus, dann noch richtig abgerauscht sind. Ich würde sagen, diese Gefahr ist erstmal gebannt. Entscheidende Frage ist natürlich jetzt, zu der kommen wir gleich, ob sich die Abstiegsgefahr auch gänzlich gebannt hat. Aber erstmal noch ein paar andere Statistiken. Erstmals nach Rückstand gewonnen seit dem ersten Spieltag der vergangenen Saison, das hatten wir schon erwähnt. 2 der letzten 7 Bundesliga-Auswärtssiege wurden in Wolfsburg eingefahren. 70% der Pflichtspielsiege in dieser Spielzeit gegen 3 Gegner, und zwar 3-mal gegen Wolfsburg. Pokal zählt da natürlich auch noch mit rein. 2-mal gegen Bochum und 2-mal, einmal in Liga und einmal im Pokal gegen Heidenheim. Und Borussia kann zwar, wie wir alle wissen und kritisieren, seit 2 Jahren keine 2 Spiele in Folge mehr gewinnen. Aber die Mannschaft bleibt sich zumindest in einer Hinsicht treu. Immer wenn es richtig eng wird, dann gewinnt sie. Und passend dazu auch eine Statistik. Nur einmal in dieser Spielzeit haben wir 2 Spiele hintereinander verloren. Das war dieser Heimspiel-Doppelpack ganz zu Beginn am 2. und 3. Spieltag gegen Leverkusen und die Bayern. Das ist natürlich etwas, über das man selten bis nie spricht.
Ja, und das zeigt auch eigentlich eine andere, vielleicht ganz nette Statistik, ist, dass Borussia sich ja, wir haben es vor dem Freiburg-Spiel fast heraufbeschworen, dass Borussia sich nie abschießen lässt. Jetzt war es ein 0-3 gegen Freiburg, das war ja schon eins der deutlicheren Ergebnisse in diesem Jahr. Ja, das sind die aus meiner Sicht positiven Entwicklungen. Es gibt nicht mehr die Komplettausfälle, wo man sich 6-7-0 herspielen lässt. 7-0 hat man, glaube ich, nicht in der Vergangenheit. Aber
das ist schon länger her, damals das in schon Stuttgart. Länger,
Stuttgart, ne? Ja, ich erinnere mich. Pavel Pogrebniak.
Müsste der 4. Spieltag gewesen sein und beide waren, glaube ich, richtig kacke. Gladbach hatte, das war doch die Spielzeit, wo wir 6-3 in Leverkusen gewonnen haben, am 2. Spieltag mit 4 Punkten in die Saison starteten. Dann 0-4 gegen Frankfurt war mein erstes Dauerkartenjahr, war ein richtiger Scheißstart, und dann das 0-7 in Stuttgart.
Ja, genau, ist uns schon lange nicht mehr passiert. 0-6 ist uns passiert. Und man hat das Gefühl, der Mannschaft passieren solche Dinge nicht mehr. Trotzdem gibt es hier und da andere Unzulänglichkeiten, ohne dann alles in Frage stellen zu wollen oder zu müssen. Aber das ist mit Sicherheit auch eine der positiven Entwicklungen. Also, dass die Mannschaft bislang und toi, 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 jetzt nie in so einen wirklichen Negativstrudel geraten ist aus mehreren Niederlagen in Folge. Und das stimmt einen dann doch jetzt auch optimistisch, dass das eben jetzt dann nicht eintrifft und die Mannschaft an der Stelle auch weiterhin stabil bleibt und in jedem Spiel weiterhin um Punkte kämpft, selbst wenn es mal nicht klappt, wenn es hier und da noch mal klappt. Ich bin der Meinung, dass 3 Punkte mehr und wir sind sicher.
Und darüber wollen wir jetzt sprechen, auch wenn Borussia sicherlich, und da würde ich jetzt sagen, hat es keine Entwicklung nach vorne gegeben, immer noch keine so richtige spielerische Identität hat. Also das hatte man ja sogar in den Hütter- und Farker-Jahren mehr. Natürlich gänzlich verschieden, aber jetzt wirkt es immer noch wie so ein Mischmasch aus Hütter- und Farker-Fußball. Und trotzdem haben wir jetzt zumindest diese 3 Punkte mehr auf dem Konto und die uns erstmal den gröbsten Sorgen entledigen. Du sagst 3 Punkte noch, dann sind wir safe durch. Die Situation jetzt ist folgende: 8 Punkte sind es weiterhin Vorsprung auf Mainz auf 16, 9 Punkte weiterhin der Vorsprung auf 17 der 1. FC Köln und es sind 5 Punkte Rückstand. Man traut sich es gar nicht auszusprechen, aber es sind 5 Punkte Rückstand auf die Plätze 7 und 8 und zumindest Platz 7, sofern Leverkusen den Pokal im Finale gegen Kaiserslautern gewinnt, würde am Ende die Conference League bedeuten. Und lass uns bitte jetzt nicht weiter träumen, aber das muss man sich mal reinziehen, ne? Im Prinzip stehen wir so einen Tag lang kurz vor der zweiten Liga und dann sind wir auch bedingt natürlich durch die Niederlage von Augsburg in Hoffenheim und den eigenen Sieg dann in Wolfsburg keine 24 Stunden später oder etwas mehr als 24 Stunden später plötzlich 3 Punkte näher an einem wahrscheinlichen Europapokalplatz als an der Relegation. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist ziemlicher Wahnsinn, ehrlicherweise. Zeigt auch, wie, naja, sagen wir es mal, positiv ausgeglichen die Bundesliga im Mittelfeld ist. Ja, das ist ein spannender Fakt, aber nichtsdestotrotz stehen auch da noch einige Mannschaften davor. Auch da ist es so, dass man wirklich schon noch eine unglaubliche Serie hinlegen müsste. Und ich würde mal sagen, mindestens mal 4 Siege aus den letzten 6 Spielen noch holen müsste. Das ist natürlich unglaublich schwer, deshalb würde ich dir da recht geben und würde sagen, fangen wir besser gar nicht erst an zu träumen, weil damit müsste sich natürlich auch vor allem eines ändern, wir müssten mal 2 Spiele in Folge gewinnen.
Also mit anderen Worten, das wird nicht mehr passieren und ja, um in Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, wenn wir jetzt mal die 100% nehmen und die aufteilen, würde ich sagen, zu 90% bleiben wir irgendwo im Mittelfeld und haben weder mit Gut noch mit Böse was zu tun. Zu 5% kämpfen wir nochmal ernsthaft um Europa und zu 5% können wir auch immer noch runtergehen.
Ja, da würde ich ungefähr mitgehen. Genau. Und wahrscheinlich wird es irgendwo die Mitte und würde mich freuen, wenn die Mannschaft jetzt in den kommenden Wochen erstmal weiterhin diesen Kampfgeist um den Nicht-Abstieg weiterhin an den Tag legt. Und dann in den nächsten 2, 3 Spielen noch punktet und dann schauen wir einfach mal, wo man steht und hoffentlich können wir den Mai dann ganz entspannt angehen. Die Spiele gegen Bremen und dann vor allem Frankfurt und Stuttgart werden eben auch am Ende nochmal schwer genug.
Ja, Bremen wäre natürlich cool nochmal als Auswärtsfahrt, da habe ich auch schon sehr Bock drauf. Es müsste auch das 1000. Spiel im Weserstadion sein. Anfang Mai, da könnte das Wetter auch stimmen. Wenn es da dann natürlich nicht mehr gegen den Abstieg gehen würde, würde mich das sehr begeistern. Ne? Auch so schön dann so emotionale Siege sind wie in Wolfsburg, aber so eine Butterfahrt nach Bremen hätte dann auch was. Restprogramm Dortmund, Hoffenheim, Union, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, das klingt sehr anspruchsvoll. Gleichwohl muss man ja sagen, vielleicht müsste man sogar ein bisschen pessimistischer sein, wenn da jetzt die Mannschaften von unten warten würden, denn gegen die haben wir auch kein Spiel gewonnen. Also von daher kann man es auch so sehen. Ne? Gerade gegen die Teams aus der Mitte der Tabelle haben wir im Prinzip, Stuttgart mal ausgenommen, alle unsere Siege geholt. Ansonsten Mainz, Köln, Bochum, Wolfsburg, Union sind die anderen 5 Teams, die dann eben den einen Abstiegs- und den Relegationsplatz verhindern oder sich darauf noch retten wollen, um jetzt mal Köln auch anzusprechen. Hast du irgendeine Tendenz, in welche Richtung es läuft? Also wenn man sich die Restprogramme hier anschaut, dann haben die eigentlich alle durchaus das Potenzial, da noch einige Punkte zu holen und quasi gemäß ihres eigenen Schnittes zu überperformen, oder?
Ja, weil natürlich auch immer noch ein paar direkte Duelle dabei sind und die sind eben unberechenbar. Die werden noch sehr, sehr spannend da unten. Momentan sieht es für mich so aus, als wäre Mainz sehr stabil und könnte noch ein paar Punkte holen. Das deutet für mich eher darauf hin, dass sie es noch schaffen können, vielleicht sogar direkt. Bochum jetzt heute den Trainer gewechselt. Schauen wir uns mal den Trainereffekt an. Wenn der greift, dann kann es natürlich sein, dass auch Bochum noch ein paar Pünktchen holt. Ich denke ehrlicherweise, dass es nach wie vor für Köln einfach eng wird, weil ich Mainz davor einfach als stärker einschätzen würde. Und das bedeutet, Köln müsste sich mal mindestens noch einen der anderen Teams holen.
Ja, realistischerweise vielleicht sogar eher Bochum, ne?
Ja, genau. Und das halte ich tatsächlich immer noch für schwierig, auch wenn es natürlich auf Bochum jetzt nicht mehr so ein großer Abstand ist. Ich kann mir vorstellen, dass es für Köln am Ende nicht reicht.
Ja, zumal jetzt Davy Selke ja auch wieder ausfällt und zwar bis zum Ende der Saison und das ist natürlich auch ja so ein bisschen die Lebensversicherung des FC. Also das wird eng und spannend bleiben. Es wird vor allen Dingen viel spannender, als man das noch vor einigen Wochen hätte vermuten können, als ja wirklich Mainz, Köln und Darmstadt deutlich nochmal abgeschlagen waren, gerade nach dem Wochenende, als Bochum dann auch die Bayern schlug. Ne, das war ja eine Phase, in der Bochum auch sehr, sehr stabil wirkte und das wirkt jetzt deutlich instabiler. Alles am letzten Spieltag, das wäre ja mein Traumszenario, wenn Wolfsburg sich gegen Mainz vielleicht noch irgendwie in die Relegation verabschieden müsste. Das wäre natürlich fantastisch, weil das natürlich dann auch wieder irgendwie so eine Nummer wäre, die hätte man jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und zur Halbzeit des Spiels am Sonntag sah es ja auch eher so aus, als wäre Wolfsburg jetzt in der Lage, in der wir zum Glück sind. Aber ganz durch sind wir noch nicht, also ein paar Punkte brauchen wir noch. Du sagst 3, ich würde erstmal sagen 4. 3 können wir auf jeden Fall holen am nächsten Samstag gegen Borussia Dortmund. Auch hier gibt es eine positive Statistik. Nicht nur gegen Wolfsburg sind wir seit sehr, sehr langer Zeit umgeschlagen. Gegen Dortmund immerhin die letzten 3 Heimspiele mit 3 verschiedenen Trainern gewonnen.
Ja, und auch am Samstag sind wir da nicht chancenlos. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir mal 2 Spiele in Folge gewinnen. Nein, ich glaube wirklich, dass da was drin ist. Dortmund ist, ja, klar, gut, klar, auch gefährlich. Sind immer auch dafür gut, das Spiel zu gewinnen. Allerdings glaube ich, dass wenn man defensiv eben konzentriert spielt, vielleicht sogar auch mit der gleichen Aufstellung wie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg, dass man dann durchaus an der Stelle Dortmund auch wehtun kann, Dortmund nerven kann, um dann vorne einige Momente zu nutzen, um Dortmund auch auszukontern, weil genau das sind eigentlich die Situationen, die Dortmund jetzt auch nicht wirklich mag, die schnellen Rückwärtsbewegungen. Und ich glaube, da ist was möglich, da ist definitiv was drin und mindestens was Zählbares. Ja, vielleicht sogar der 2. Sieg in Folge. Klang vor 2 Tagen noch wie ein Traum. Jetzt halte ich es für nicht auszuschließen.
Sagen wir mal so, die Lage nach Auswärtssiegen in den vergangenen Jahren, das waren ja nicht so viele. Also nach Hoffenheim haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, ein Heimspiel gegen Schalke gehabt. Nach dem Sieg in Bochum haben wir gegen Mainz gespielt. Jeweils also gegen Mannschaften aus dem Keller oder sogar damals zu den jeweiligen Zeitpunkten Tabellenletzte. Und wir haben beide Male nicht den 2. Sieg in Folge geholt. Deswegen also per se ist es ja immer eigentlich, wenn man jetzt in der Theorie draufschauen würde, wahrscheinlicher für eine eher heimstarke Mannschaft, wie wir sind, einen 2. Sieg in Folge zu holen, nachdem man einen Auswärtssieg gelandet hat. Jetzt haben wir seit unserem letzten 2. Sieg in Folge vor 2 Jahren in Fürth, haben wir eben zum 3. Mal die Chance, nach einem Auswärtssieg ein Heimspiel zu gewinnen. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, ist Dortmund fast dankbarer als dann eben diese ganze Art von Gegnern, gegen die wir seit Jahren einfach schlecht aussehen. Demzufolge, auch ich bin vorsichtig optimistisch, zumal wir aus einer relativ entspannten Situation jetzt in dieses Spiel gehen können. Hätten wir gegen Wolfsburg verloren, hätten wir Monsterdruck drauf. Dortmund darf man auch nicht vergessen, da ist der Druck jetzt auch ins fast Unermessliche gestiegen, denn es sieht schlecht aus für Deutschland, dass man den 5. Platz noch bekommt für die Champions League. Das heißt, Dortmund ist im Fernduell mit Leipzig sowas von gefordert. Leipzig spielt zu Hause gegen Wolfsburg parallel und Dortmund ist eben jetzt nur noch die Nummer 5 in der Tabelle. Demzufolge, die müssen auch gewinnen. Und ja, das kann dann auch eine Chance für uns sein, mit ein bisschen Selbstvertrauen aus Wolfsburg da was zu reißen. Und es wird jetzt ja garantiert nicht daran scheitern, dass wir irgendwie den Gegner auf die leichte Schulter nehmen, wie das vielleicht mit Mainz, mit Darmstadt in den letzten Jahren, nicht mit Darmstadt, mit Mainz, mit Schalke der Fall gewesen ist. Von daher, vielleicht geht was, und ich würde sogar ein bisschen klarer noch formulieren, was die Aufstellung betrifft. Ich würde nicht sagen, vielleicht mit derselben Aufstellung, unbedingt. Bitte, Itakura weiter auf der 6, egal wer da noch fit ist, wer da krank ist, Itakura sollte da jetzt spielen, weil er für mich am ehesten noch eine Holding Six offenbar verkörpert im Tandem mit Weigel. Weil Weigel hat mir auch deutlich besser gefallen mit Itakura neben sich. Von daher, never change a winning system, zumindest im Mittelfeld. Ich würde es dabei belassen, egal was mit Flo Neuhaus ist. Und Rocco Reitz kannst du, das haben wir jetzt ja auch das wiederholte Mal gesehen, den kannst du auch immer von der Bank bringen.
Ja, immer in der 65. Der ist sofort auf Betriebstemperatur, und das ist auch wichtig zu wissen für einen Trainer. Und wie gesagt, wir haben dieses Wolfsburg-Spiel aus meiner Sicht von der Bank gewonnen. Wenn du diese Option nicht hast, dann fängst du dir in Wolfsburg vielleicht noch das 2:2. Und das sind eben die entscheidenden Situationen. Ich sag's immer wieder, spätestens seit den 5 Wechseln, seitdem die der 4. und 5. Wechsel noch erlaubt sind, wird die Bank immer wichtiger. Du gewinnst Spiele mehr und mehr von der Bank. Und das gilt im Moment ja tatsächlich weiterhin. Und ich glaube, dass wir gegen Dortmund, wenn jetzt unter der Woche im Training keine weiteren Verletzten dazukommen, dass wir auch gegen Dortmund wieder die Chance haben, das Spiel von der Bank zu gewinnen, weil wir momentan einfach was nachlegen können. Und ich bin erstmal vorsichtig optimistisch. Es wäre zudem natürlich noch ein kleiner emotionaler Saisonausklang, gegen Dortmund noch zu gewinnen. Wir haben es nicht geschafft, ein Derby gegen Köln zu gewinnen. Eine Mini-Wiedergutmachung wäre natürlich dann, ich sag mal, das kleine Derby gegen Dortmund zu gewinnen.
So sieht's aus. Und vor allen Dingen gehen wir es jetzt ein bisschen selbstbewusster an. Und ja, es mutet wirklich fast schon obskur an, dass wir darüber philosophieren, vielleicht einen zweiten Sieg in Folge zu landen, wenn wir uns an die Stimmung vor Wolfsburg zurückerinnern. Natürlich dürfen wir diesen Sieg nicht zum Anlass nehmen, um jetzt wieder hier die rosarote Brille rauszuholen, denn die Situation gerade strukturell bei Borussia, sie bleibt schwierig, sie bleibt schwach bis schlecht. Sprechen wir auch da nochmal drüber. Wir haben jetzt auch sehr viel Feedback, um es mal vorsichtig zu formulieren, bekommen nach unserer Folge in der letzten Woche oder nach den letzten beiden Folgen. Wir hatten ja in der Länderspielpause diese Folge zur MV. Da sprechen wir auch nochmal gleich kurz drüber. Aber erstmal zur letzten Woche und der Personalie Nils Schmadtke. Also wir bleiben dabei. Es hat sich auch eher verhärtet, diese Berichterstattung von uns, die ja auch zuvor, übrigens schon eine Woche zuvor, Sky so oder so ähnlich gebracht hatte, dass Nils Schmadtke ja so ein bisschen rausgezogen worden ist aus der Kaderplanung, gerade auch für die nächste Saison. Und Borussia ist auch nicht in der Lage, das ist unser Eindruck, das ganzheitlich oder auch nur ansatzweise zu dementieren. Also öffentlich passiert da schon mal gar nichts, und auch hinter den Kulissen, ja, ich sag mal so, ein klares Dementi sieht anders aus. Demzufolge, die Situation bleibt schwierig. Für Gerardo Seoane ist sie ein bisschen besser geworden. Mit einer Niederlage im Gepäck aus Wolfsburg hätten wir hier wahrscheinlich dann solche Dinge diskutiert wie, wann wäre die letzte Option, einen Feuerwehrmann zu installieren. Also er sitzt nach diesem Sieg wieder einigermaßen fest im Sattel für den Rest der Saison. Im Übrigen gab und gibt es im Verein ja auch keine Absetzbewegungen von Seoane. Vorbehalte gegenüber Farke gab es intern vorige Saison schon viel früher als rund um das Dortmund-Spiel, als es dann heiß wurde. Und letztendlich bin ich dann wieder bei meiner persönlichen Schlüsselfigur. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber das ist einfach Roland Wirkus, wo ich nach wie vor nicht so richtig die Qualität sehe, wo ich uns nicht gut aufgestellt sehe für die Zeit auch über das Saisonende hinaus.
Ja, ich finde es vor allem schade, wenn sich das bestätigt, dass Nils Schmadtke nicht oder unzureichend eingebunden wird. Das zeugt auch immer davon ein bisschen, dass in Führungspositionen Leute sind, die eher eine gewisse Angst vor Machtverlust haben. Und meistens ist das keine gute Führungsqualität, wenn Leute Angst vor Machtverlust haben und nicht abgeben können an Kolleginnen, MitarbeiterInnen. Das ist eigentlich ja, aus meiner Sicht kein wirklich gutes Zeichen. Und das ist natürlich ganz klar der Verantwortungsbereich von Roland Wirkus als Geschäftsführer Sport, in dem Sinne, dass er wahrscheinlich vor allem mit Steffen Kurell die Kaderplanung für die kommende Saison vorantreibt. Natürlich ist das auch ihr Job. Nichtsdestotrotz holst du ja extra einen Impuls von außen. Man hat letzte Saison gesagt, dass man eine Situation ganz klar analysieren musste, gesehen hat, dass da jemand gefehlt hat. Ja, und wenn man dann ein Jahr später hört, dass diese Person, ja, vielleicht im Zweifel, hart gesagt, vielleicht einfach nur die unliebsamen Aufgaben abgenommen hat und man sich die Rosinen rauspickt und alles Schöne, Zukunftsgestaltende weiterhin selbst machen will, weil man eben die Angst vor dem Machtverlust hat, vor der Einfluss, vom eigenen Einfluss im Verein, dann ist das aus meiner Sicht selten eine Qualität, die für große Führungsstärke steht. Und das ist einer der ganz wesentlichen Punkte, die ich da gerade auch ankreiden würde, weil ich glaube, dass es nur im Team geht. Und gerade solche Dinge, wir haben ja oft angesprochen, dass es sich immer ein bisschen anfühlt, als wäre Borussia auch etwas langsam in der Kaderplanung, auch in der in dem Abarbeiten von Transfers. Da gefühlt passiert da wenig oder selten etwas parallel. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass das eine goldrichtige Entscheidung war, dass man an der Stelle jemanden dazugeholt hat. Und wenn die Person jetzt gehen müsste, wäre das wirklich aus meiner Sicht sehr schade.
Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, brauchen wir das Thema für diese Woche auch gar nicht weiter zu vertiefen, sondern bleiben in den Strukturen von Borussia Mönchengladbach und sprechen über den aktuellen Stand beim Thema Mitgliederversammlung. In 2 Wochen ist die ganze Veranstaltung. Es wird definitiv eine andere Veranstaltung als in den vergangenen Jahren, als es ja reine Abnicknummern waren. Diesmal sind es 6 offene Plätze im Aufsichtsrat und 7 Kandidaten. Immer mit der Option im Hinterkopf, sollte mehr als einer der Kandidaten eine Mehrheit verfehlen, bliebe ein Platz komplett offen. Die einzige realistische Option wäre ein aktives Mobilisieren der Ultras gegen mindestens 2 Kandidaten. Klar ist unseren Infos zufolge aber schon jetzt, dass die MV nicht zur großen Revolution verkommen soll. Das beabsichtigt im Hintergrund keiner der relevanten Player. Dennoch natürlich, also sollten die Ultras aktiv mobilisieren gegen 2 Kandidaten, dann könnte das eben eine spannende Nummer werden. In dem Szenario könnte auch ein ganz anderer Kandidat gewählt werden oder der Ehrenrat die Veranstaltung im Extremfall auch abbrechen, wobei sich natürlich schon die Frage stellt, ob das im Sinne des Ehrenrates wäre. Die neue Entwicklung jetzt seit der letzten Folge ist, dass 3 konkrete Namen von Kandidaten bekannt sind mittlerweile, die es eben nicht durchs Auswahlverfahren auf den Wahlzettel geschafft haben. Für die Wahl zum Aufsichtsrat. Das sind allesamt CDU-Politiker, kuriose Randnotiz. Hans-Wilhelm Reiners, langjähriger Oberbürgermeister von Mönchengladbach. Michael Weigand, ebenfalls CDU-Lokalpolitiker, alles andere als ein unbekanntes Gesicht rund um Borussia. Und Yannis Duvazidis, das ist ein unbekannter Mann, ebenfalls aber CDU-Lokalpolitiker, Vertriebsleiter eines Stahlunternehmens aus Hagen, wohnhaft in Neuss. Der übrigens als einziger der 3 keine Kritik am Verfahren übt. Im Gegenteil, er lobt das Verfahren mit den ca. 30 Auswahlfragen, die es gab im Vorfeld, um eben dann am Ende eine Liste von 3 neuen Kandidaten für den Aufsichtsrat bereitzustellen. Also spannende Phase. Auch bei dem Thema rund um Borussia Mönchengladbach und gerade solche Themen sind es ja, die in den letzten Jahren gar nicht auf der Tagesordnung standen.
Ja, und jetzt stehen sie auf der Tagesordnung. Ich bin auch sehr gespannt, was die Mitgliederversammlung dann in 2 Wochen bringt. Bin ja gespannt, was so als nächstes kommt, die auf die nächsten Entwicklungen. Wir werden es am Ende alle sehen. Bin auch dann gespannt, wie sich der neue Aufsichtsrat zusammensetzt, wie sich der Ehrenrat zusammensetzt. Ich würde mich freuen, wenn wir auch auf der Mitgliederversammlung noch etwas mehr auch nochmal zur Auswahl der Kandidaten erfahren. Du hast es gerade angesprochen, es gibt nicht nur Kritik am Verfahren vom Ehrenrat, eben diesen Fragebogen, diese systematische Interviewverfahren, was da angewandt wurde, finde ich auch grundsätzlich ja erstmal positiv, muss man erstmal positiv bewerten, dass man da so rangeht. Was ich wo ich mich drüber freuen würde, wäre, wenn man dann auch ganz transparent diesen Fragenkatalog zur Verfügung stellt und ja, vielleicht noch etwas ausführen kann, wo vielleicht die Kandidaten, die jetzt aktuell vorgeschlagen sind, auch punkten konnten und vielleicht auch besser punkten konnten als andere Kandidaten, die vorgeschlagen sind. Du hast es gesagt, die Kandidaten, die da zum Teil jetzt eben dabei waren, sind zum Teil ja auch gar keine Unbekannten in und um Mönchengladbach. Und vielleicht insofern dann eine kleine Überraschung, dass hier bei den Nominierten vielleicht die eher etwas unbekannteren Kandidaten dann auch sich durchgesetzt haben. Kann alles seine Richtigkeit haben. Ich würde mich über etwas mehr Transparenz da auch freuen, gerade weil der Ehrenrat natürlich der Wahlausschuss am Ende ist und insofern eigentlich natürlich auch als Wahlausschuss für die Mitglieder fungieren soll. Bin einfach ein großer Fan dann von Transparenz und würde mich über mehr Informationen da auch freuen. Ich glaube, das wäre auch im Sinne aller, dass man da eine gewisse Übersicht bekommt und glaube, dann fühlt man sich mit so einer Entscheidung auch einfach gleich besser und wohler.
Ansonsten weitere Einzelheiten zum Thema Mitgliederversammlung wollen wir in der nächsten Folge nächste Woche nach Dortmund auch nochmal natürlich besprechen. Dann gibt es da einfach sicherlich auch mehr Klarheit hinsichtlich der Position der Ultras. Das Fohlen-Echo erscheint leider erst am 17. April nächste Woche Mittwoch, also ganze 5 Tage vor der MV. Es war offenbar von vornherein tatsächlich geplant, die Kandidaten dort vorzustellen für den Aufsichtsrat. Sieht natürlich im Nachhinein trotzdem doof aus, dabei bleibe ich, dass man mit dieser Info erst dann rausgeht, als die Ultras genau diesen Schritt ja öffentlich schon kommuniziert hatten über die Blockflöte oder beziehungsweise Also dementsprechend, ja, da hinkt man auch kommunikativ dann hinterher, aber den Punkt wollen wir dem Verein dann doch geben, dass es offenbar, da haben wir uns jetzt auch nochmal informiert, nicht nur direkt vom Verein, ist klar, dass der das sagt, aber auch von anderen Seiten aus kann man das bestätigen, dass das wohl ohnehin angedacht war. Und gleichwohl wurde dieser Fragenkatalog jetzt aber noch ein wenig erweitert rund um Fragen der Ultras. Offenes ist übrigens auch noch ein weiteres Thema, und zwar wann Rolf Königs und Hans Meyer verabschiedet werden offiziell. Nach unseren Infos war das sogar schon zum Freiburg-Spiel geplant. Das hat dann aber aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus terminlichen Gründen, nicht stattgefunden. Vielleicht bietet die MV einen entsprechenden Rahmen. Das scheint wohl im Interesse zumindest von Rolf Königs zu sein. Auf jeden Fall soll diese Würdigung aber im Rahmen eines Heimspiels stattfinden von beiden. Und ansonsten eine weitere Frage, die uns in den vergangenen Tagen erreicht hat, und zwar, ja, waren es mehrere Leute, die explizit das gefragt haben, beziehungsweise wir haben auch oft die Kritik gelesen. Ich selbst gehöre auch zu denjenigen, die sich sehr stark wundern, weshalb jede Woche in der Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel nur Gerardo Seoane die Fragen der Journalisten vor Ort beantwortet. Der Verein begründet das damit, dass man sich vor der Saison explizit dazu entschieden habe, weil man A. nur Fragen zum nächsten Spiel und Gegner behandeln möchte, B. nur 3 der 17 anderen Bundesligisten mehr als den Trainer zu einer solchen PK schicken. Das hat man vor der Saison wohl so analysiert und unabhängig der sportlichen Lage will man dabei auch bis zum Ende der Spielzeit bleiben. Und C, natürlich hängt es auch vom persönlichen Befinden der Verantwortlichen ab. Und Max Eberl war einfach eher jemand, der diese PK auch genutzt hat, um eben dann die Kommunikationshoheit zu wahren. Und Roland Wirkus, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, ist eben kein begnadeter Kommunikator, was uns noch keiner so richtig hat erklären können, warum Nils Schmadtke denn so gar keine Option ist, den auch mal öffentlich da sitzen zu lassen, zumal dass er eigentlich damals so kommuniziert wurde, dass er auch eine kommunikative Rolle einnehmen würde. Aber gut, da kann man sich jetzt seinen Teil zu denken.
Aus meiner Sicht ergibt das Sinn. Ich gehe da auch weitestgehend mit dem Verein. Man muss sich halt eine Frage stellen und die würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Wenn man sagt, man möchte nur Fragen bewusst zum nächsten Spiel beantworten, dann finde ich das auch okay. Und dann finde ich es auch okay, dass man den Trainer da hinsetzt und auch alleine da hinsetzt. Für mich wäre die ganz große Frage, aber wenn man aber merkt, dass auf diesen Pressekonferenzen halt auch andere Fragen gestellt werden und nicht nur Fragen bezogen auf das nächste Spiel, dann scheint es ja offensichtlich einen Informationsbedarf auch seitens der Medien zu geben, auch mal andere Fragen stellen zu können. Und dann ist aus meiner Sicht die Frage, hat man die geeignete Plattform dafür? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann muss man sie vielleicht schaffen und schauen, dass man eine Plattform schafft, in der auch andere Fragen mal gestellt werden können. Ansonsten wirkt es natürlich wieder eher so wie, man nutzt diesen Vorwand, um sich einfach wegzuducken und den unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen. Das wäre dann das, was man vielleicht kritisieren kann. Aber vielleicht gibt es ja auch Überlegungen im Hintergrund, dass man hier und da mal Fragen so beantwortet.
Im Hintergrund sind ja auch die anderen Personen greifbar für die Medien vor Ort, ne? Und es gibt auch eine wöchentlich stattfindende Hintergrundrunde mit Gerardo Seoane. Es sind all solche Sachen, die ja stattfinden. Und auch Wirkus und Schmadtke sind dort greifbar, natürlich punktuell. Aber dass man so dogmatisch rangeht, das ist halt mein Problem damit, ne? Also man muss dann irgendwie manchmal auch aus Gründen der, wie soll ich sagen, also aus Gründen der Kommunikationshoheit wäre es ja manchmal sogar ratsam und würde einige Debatten dem Verein dann auch vom Leib halten und einigen Furor, wenn man einfach mal jemanden aus der Vereinsspitze, aus der Geschäftsführung der GmbH dahinsetzen würde. Oder eben Nils Schmadtke. Also das wäre eigentlich prädestiniert und dass der noch nicht einmal in einer Pressekonferenz saß. Es gab ja auch für ihn keine Antritts-PK oder irgendwas. Das lässt natürlich schon irgendwie tief blicken und das finde ich am Ende auch nach wie vor, da bleibe ich dabei, nicht gerade positiv. Aber in Summe kann ich auch schon natürlich Punkte verstehen, die Borussia anführt, wenn man von Anfang an sagt, ja, wir machen das immer so, aber trotzdem das Dogmatische gefällt mir nicht. Stärker finde ich das Argument, dass auch viele andere Vereine das nicht machen, ne? Gleichwohl weiß ich jetzt nicht, ob auch da dieses Dogma so klar ist, ne? Das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber gut, das muss der Verein wissen, wie er es handhabt. Und erstmal hat er jetzt ja zumindest eine Woche Ruhe, wo diese Thematik jetzt nicht aufkommen wird vor dem Dortmund-Spiel. Eine Woche Ruhe hat ja vielleicht in Maßen auch die zweite Mannschaft. Das wäre jetzt der allerletzte Punkt hier auf der Tagesordnung, denn die Situation für Borussia Mönchengladbachs U23, sie hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Wir haben das ganze Thema ja nur sporadisch so ein bisschen gestriffen. Jetzt wollen wir ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Es sind noch 6 Spieltage zu gehen, also gleiche Ausgangslage wie in der Bundesliga. Borussia steht mit 30 Punkten, einem weniger als die Profis. Ein bisschen schwieriger da oder deutlich schwieriger da. Es ist aktuell Tabellenplatz 14 von 18 und der 15. Lippstadt ist nur 3 Punkte entfernt. Aber zumindest sind es jetzt mal 3 Punkte, denn im direkten Duell gegen den SV Lippstadt 08 hat die Borussia mit 4:0 gewonnen. Unter anderem traf auch Shio Fukuda, Toni Reitz, der Bruder von Rocco Reitz, zu diesem klaren Sieg. Das Torverhältnis ist auch besser, also das sieht jetzt deutlich besser aus, wenngleich es bleibt bis zum Ende natürlich spannend und den Fünftliga-Abstieg muss die Borussia mit aller Macht verhindern.
Sieht jetzt etwas besser aus, das direkte Duell gewonnen, unterm Strich 2 ganz, ganz wichtige Siege für Borussias Profis und für die U23. Du hast es schon angesprochen, durch den Abstieg von Duisburg ist es ja so, dass oder fast einen sicheren Abstieg von Duisburg oder sich abzeichnenden Abstieg von Duisburg ist es ja so, dass dann der Tabellen 15. richtig auch mit runtergeht. Das heißt, der 14., auf dem die U23 aktuell steht, wäre der letzte rettende Platz in der Liga. Ja, ganz, ganz wichtig, den Platz zu halten. Hoffentlich kann das 4:0 jetzt auch Auftrieb geben für die weiteren Aufgaben. Man sieht es natürlich auch immer wieder, merkt es, dass wenn jetzt bei den Profis mehr und mehr Spieler dabei sind, dann ist natürlich auch die Qualität in der U23 etwas höher. Da stehen dann Fukuda, Ranos, Chiarodia, Olschowski, Ulrich auf dem Platz. Das ist natürlich auch immer ein Faktor, wenn solche Spieler, die dann eigentlich auch das Bundesliga-Niveau haben sollten, wenn die dann natürlich wegbrechen, dann weil sie eben in der ersten Mannschaft auf der Bank sitzen, nicht dabei sind, dann schwächt das auch immer gleichzeitig die zweite Mannschaft in gewisser Weise. So sind sie dabei, sammeln Spielpraxis, ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle, wenn bei Borussia viele Spieler verletzt sind, fit sind. Und so gesehen würde ich sagen, viel Erfolg an die U23. Ich glaube an die Jungs, die packen das.
Samstag geht es nach Oberhausen. Danach gibt es ein Heimspiel gegen Gütersloh, was sicherlich machbar ist. Fortuna Düsseldorf 2 auswärts im Mai, dann die letzten 3 Spiele zu Hause gegen Fortuna Köln in Aalen und zu Hause gegen Bocholt. Und dann soll am Ende der Klassenerhalt stehen und das Worst-Case-Szenario wäre vermieden. Gut, an dieser Stelle. Borussia blickt auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurück. Das sollte aber nicht zum Anlass geben, irgendwie sich auf die faule Haut zu legen, die Vereinsstrukturen nicht weiter zu hinterfragen. Wir werden das nach wie vor tun und werden auch die Mitgliederversammlung natürlich mit Argusaugen beobachten. Jonas wird auch definitiv für uns vor Ort sein. Bis dahin gibt es aber noch zwei Spiele und eins davon ist ein verdammt wichtiges nächste Woche gegen Borussia Dortmund. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Urlaub, bin aber nach Hoffenheim, nach der MV auch wieder hier im Podcast am Start. An dieser Stelle, ja, würde ich sagen, euch gutes Gelingen. Fabian, Jonas, ihr werdet's wahrscheinlich rocken in der nächsten Woche und Borussia rockt es hoffentlich gegen Dortmund. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify und Apple und wenn ihr Fragen habt, offene Punkte, gerne immer an unsere Mail info@pfostenbruch.de oder ihr kontaktiert uns bei Twitter. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.